Mulk, der 29. Ul Sag, Ausrufezeichen. Hua, er, Ar-Rahmanu, der Al-Erbarmer oder Al-Barmherzige. Amanna, wir glaubten, bihi an ihn, ihn groß. Hua und alayhi, auf ihn, tawakkalna, wir vertrauten. Fasata'alamuna, so, ihr werdet bald wissen. So, sata'alamuna, ihr werdet bald wissen. Men, wer, hua, der, das D in Klammern, fi, in, balalin, Irrtum, Schrägstrich, Fehlgehen, mubin, klar, deutlich. Klar, Schrägstrich, deutlich. 30. Qul, sag, ara'aytum, habt ihr gesehen, in, wenn, asbaha, wird, ma'ukum, ma'u, Wasser, kum, euer. Ma'ukum, euer Wasser, rauran, versickert, wenn etwas versickert. Faman, so wer, ya'tikum, bringt euch, ya'ti, bringt euch, bima'i, mit Wasser, das mit könnt ihr in Klammern setzen, das ist schon im Bringen übersetzt. Bima'i, mit in Klammern, Wasser, ma'in, hervorquellendes. Ma'in. Ma'in kommt von ein. Ein ist auch das Auge. Die Tränen kommen ja auch raus wie aus einer Quelle. Ein ist im Arabischen auch die Quelle und auch das Auge, weil etwas hervorquillt. Ma'in, hervorquellend. So, was das Abfragen der letzten 10 Ayat angeht, denke ich, wahrscheinlich wird es nicht möglich sein, dass wir dann noch Pause machen und dann noch abfragen. Die meisten müssen dann wahrscheinlich nach Hause. Aber als Hausaufgabe, und ihr sagt, jeder ist über sich selbst Rechenschaftsableger, dass jeder versucht wirklich zu Hause das zu lernen. Wenn Allah uns die Möglichkeit gibt, nochmal zusammenzukommen, würden wir dann vor dem nächsten Seminar erstmal eine abfragungshalbe Stunde machen, von dem Alten, was wir gelernt haben. Das heißt, beim nächsten Seminar wird erstmal Surah Mulk abgefragt, Übersetzung, und dann wird das Neue gelernt. Ja? Das ist dann, dass man dann aufeinander aufbaut, inshallah, die nächste Surah wäre dann Surah Al-Qalam zum Beispiel, dass wir dann inshallah vielleicht in ein paar Jahren den 29. Juz durchhaben. Mal gucken, wie Allah uns mit der Zeit schenkt und mit den Moscheen, wie die durchmachen. Mal gucken, wie ihr auch dann Zeit habt und bereit seid, das mitzumachen. Müssen wir mal schauen. Ja. Aber jetzt im 29. Juz zum Beispiel ist Surah Mulk schon eine der längeren Suren. Die nächsten Suren werden eigentlich fast immer kürzer. Das heißt, die nächsten Seminare werden dann auch parallel immer kürzer werden. Das heißt, inshallah, ich hoffe darauf, dass wir nächstes Mal Asr schon fertig sind. Das ist dann auch machbarer für die ganzen Mütter oder andere Damen der Gesellschaft, dass sie dann bis Asr schon können, versuchen nach Hause zu gehen. Dann versuchen wir das kürzer zu fassen, inshallah. Ja, aber das war das erste Mal. Es gab noch viel zu organisieren. Das Essen kam ein bisschen spät. Rede inshallah, inshallah, aber trotzdem viel Nutzen darin. Und darüber schauen wir großzügig hinweg. Gut, dann kommen wir zur Koran. Surat al-Mulk, Vers 20. Allah subhanahu wa ta'ala redet immer noch, spricht immer noch über seine Gnaden uns gegenüber. Warum? Warum erwähnt eine Gnade Allah uns gegenüber? Damit er uns, in uns, das Gefühl von Shukr erwecken kann. Weil Shukr, Dankbarkeit, Anerkennung der Gnaden von Allah, ist eine der Hauptmotoren, die uns zum Diener sein lässt. Womit fängt der Koran an? Was sagen wir mehrmals am Tag? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ja, das ist eine Hauptqualität, die von uns verlangt wird. Wenn du Dankbarkeit gegenüber Allah spürst, dann wirst du auch ein guter Diener sein. Wie Umar radiallahu anhu, glaube ich, sagte, schreibt es lieber nicht mit, dass wenn Dankbarkeit und Geduld zwei Schiffe wären, mir wäre egal, in welchem ich fahre. Ja, also Dankbarkeit machst du alles richtig, mit Geduld machst du auch alles richtig. Eines von beiden ist auf jeden Fall das gewonnen auf der ganzen Linie. Dankbarkeit und Geduld sind zwei Haupteigenschaften, im Gegensatz zu was? Zu nicht hören wollen und erhaben sein. Im Gegensatz dazu, was sollen wir dann kriegen? Dankbarkeit und Geduld, darüber wird es auch gleich gehen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass wie könnt ihr euch unbedürftig gegenüber Allah und seiner Gnaden wähnen? أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ. Wer ist denn der, außer Allah, der für euch eine Herrscher, ein Soldatenmeer, eine Armee wäre, wer euch helfen würde, min dunir Rahman, außer dem Al-Abama. Wie könnt ihr denken, dass ihr ihm nicht anbeten müsst, dass ihr seiner nicht braucht, wo ihr doch keine andere Hilfe habt, wenn er jetzt gegen euch kämpfen würde, Allah subhanahu wa ta'ala, eine Armee, die bereit wäre, euch zu verteidigen. Wie viele große Armeen gab es schon, nehmt die Schlacht von Badr, wo Anzahl, Gegner, Kraft und Autorität der Gegner um einiges mehr war, aber Allahs Hilfe sie hat trotzdem Niederlage erleiden lassen. Sie haben trotzdem verloren. Das heißt, der Sieg kommt letztendlich immer und allein von Allah, die Hilfe kommt letztlich immer und allein von Allah. Und wie könnt ihr denken, dass ihr ihm den Rücken kehrt, wo er doch der Einzige ist, der euch verteidigen kann? Ja, das sehen wir. Heute hat die Umma im Allgemeinen gesprochen, inshallah gehören wir alle nicht dazu, aber im Allgemeinen gesprochen können wir sagen, dass die Umma nicht auf dem Ideal lebt, wie sie eigentlich hätte sein sollen. Die meisten beten nicht, die meisten haben noch nie eine Moschee gesehen, die meisten heißen nur Maryam, Aisha, Fatima, aber mehr ist dann auch nicht, die wissen nicht, was im Koran steht. Manche Leute wissen noch nicht mal, in einem gewissen Land, wo letztens auch Krieg war, wussten die meisten Muslime noch nicht mal, was La ilaha illallah bedeutet. Dass es das gibt. Aber Muslime, die heißen Ibrahim, die heißen so und so, aber La ilaha illallah, was ist das denn? Hab ich noch nie gehört. Besonders jetzt in Ländern, wo zum Beispiel auch vor kurzer Zeit noch Kommunismus geherrscht hat, da wurde ja wirklich der Islam ausgemerzt. Die durften nicht mal Korane zu Hause haben. Und natürlich von nichts kommt nichts. Ich meine, man hätte sich ja auch vielleicht bemühen können, aber natürlich waren diese Menschen auch Opfer. Allah beschütze uns vor derselben Situation. Aber diese Menschen zum Beispiel wissen wirklich noch nicht mal, wer Muhammad s.a.w. war. Sie sagen, Muhammad, was ist das? Die lachen über den Propheten s.a.w., machen Witze. Es haben sich zum Beispiel in manchen Gegenden Flüche so eintraditionalisiert, also sind Tradition geworden, wo über Propheten geschimpft wird. Zum Beispiel wir sagen, ach sei das doch, Auzubillah, ne? Möge das zur Hölle fahren oder so, Astaghfirullah. Dann sagen sie so ähnliche Sachen mit Propheten. Und wissen nicht und sagen trotzdem, ja, ich bin Muslim, ich bin kein Christ. Das wissen sie, ich bin kein Christ, aber alles andere wissen sie nicht mehr. Ja, also was lässt euch so sehr in Selbstsicherheit auf der Erde umherwiegen und stolzieren, dass Allah kann die Erde aufmachen, Allah kann alles für euch vernichten, die Erde wird wanken. Und wer hilft euch dann? Gibt euch eine Armee, eine Kraft, wer kann euch beschützen, wenn ihr Allah ungehorsam seid, außer dem Allbarmherzigen? Ja, wer kann euch heilen, wenn ihr dem Heiler den Rücken wendet? Wenn jemand aus dem Krankenhaus rausläuft und sagt, nee, ich will nicht operiert werden, dann wer kann ihm noch helfen? Ja, wenn er aus Angst zum Beispiel gibt, manchmal alte Menschen sind so, dass wenn die Operation, dann kriegen die voll Angst und laufen nach Hause. Und die Kinder müssen wieder zurück, nein Mama, guck mal, das ist gut für dich und so, ne? Kennt ihr sowas? Weil die verstehen, die hören Operationen und sagen, nein, nein, nein. Wie können sie denn geheilt werden, wenn sie dem, was ihnen hilft, haben sie schon den Rücken gekehrt? Und das meint Allah hier, wie könnt ihr, ihr habt keine andere Armee, ihr habt keinen anderen Helfer und der, der euch helfen kann, dem habt ihr den Rücken gekehrt und sucht anderswo Hilfe. Ja, wie im Koran auch steht, jemand, der Allah verlassen hat so ungefähr oder vom Dhikr sich abgewandt hat, er wandert umher, sich wundernd und in Confusion, in Verwirrung. Mal hierhin, mal da, der weiß gar nicht, wo ist jetzt Khair für mich, warum, weil er die Quelle verlassen hat. Ja, wie wir auch, mal sind wir diese Ism und diese Ism, also diese verschiedenen Sekten und Richtungen. Jeder kann uns mittreiben lassen, wie ein Blättchen im Wind, weil wir keinen festen Bestand haben, keine feste Bindung zu Allah haben. Und das Wissen fehlt sowieso auch noch. Ja, und diese ganzen Komponenten meint Allah SWT, dass wer würde euch außer dem Alabama eine Herrscher stellen, der könnte euch helfen. Inil kafiruna illa fi ghurur. Gewiss, die Glaubensverweigerer sind in nichts, außer in Verblendung und Trug. Ghurur ist, dass man meint, etwas wäre so, aber das ist gar nicht so. Zum Beispiel kennt ihr eine Fata Morgana. Wenn ihr schon mal in der Wüste wart zum Beispiel, wenn ihr von Dubai nach Al-Ain fahrt zum Beispiel, das ist eine Autobahn mittlerweile, klar, Wüsten von heute sind ja auch nicht mehr so wie früher, das sind jetzt Autobahnen, aber nichtsdestotrotz, man denkt ganz weit wäre so eine Wasserquelle. Und wenn du dann fährst, merkst du, nee, da ist gar keine Wasserquelle. Das war zum ersten Mal, wo ich sowas gesehen habe, so fahren. Und es scheint ja noch andere Fata Morgana zu sehen, wo man wirklich Dinge sieht, Häuser, Bilder und so weiter. Und das ist Ghurur. Du denkst, da wäre etwas, aber in Realität ist da gar nichts. Und genauso ergeht es, hier sagt Allah SWT, den Glaubensverweigerern. Sie meinen, das, was sie da tun, wäre absolut nützlich und gut für sie. Aber Allah weiß, es hat in Realität gar keinen Nutzen für sie. Nichts, von keinem Bestand. Was sagt Allah SWT? Dass manche Menschen werden Yawm al-Qiyamah erscheinen, in Surat Al-Hijr oder Surat Ibrahim steht das, lasst das mal. Dass manche Menschen Yawm al-Qiyamah haben vielleicht viele Taten, aber ihre Taten werden wie sein, wie Asche an einem stürmischen Wind. Stürmischer Wind kommt, was macht er mit der Asche? Vertreibt sie überall, du hast nichts mehr in der Hand. Das heißt, du hast vielleicht einen Berg von Taten gehabt und zu was wurden sie? Zu Asche. Diese Asche blieb auch nicht bei dir, sondern der Wind kam und hat sie davon geweht. Ja, weil diese Taten keinen Bestand hatten, weil sie nicht für Allah alleine waren, weil sie nicht für ihn, an ihn gerichtet waren. Oder, أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ. Oder, wer ist denn der, der euch versorgen würde, in أَمْسَكَ رِزْقَ, wenn er seine Versorgung zurückhalten würde. Wenn er seine Versorgung zurückhalten würde, wer kann euch Rizq geben? Und manchmal sind so, wirklich, manche Länder sind sehr reich, zum Beispiel die afrikanischen Länder, wenn ihr mal überlegt, die meisten haben riesige Vorkommen von Diamanten und Edelsteinen. Und die sind sowas von arm. Subhanallah, die haben eigentlich, oder zum Beispiel jetzt in Asien gibt es einige Länder, die sind Entwicklungsländer, Stufe von Entwicklungsländern, und die haben solche Agrarfelder und da liegen Ölvorkommen. Im Kaukasus wird das größte Ölvorkommen vermutet, sagt man in der neuesten Forschung. Und sind alles arme Länder. Das heißt, die Sachen sind da, aber Allah erlaubt es dir nicht, gewährt es dir nicht, dass du diesen Rizq genießen kannst. Weil Rizq kommt letztendlich von Allah. Dein Kühlschrank kann voll sein, aber für dich kommen so viele Bissen rein, wie für dich geschrieben ist. gibt es manche Leute, die sind sowas von reich, die können in jedem Nobelrestaurant essen, 5, 6, was weiß ich, wie viele Sterne es gibt, und die haben eine Krankheit, die können nur ein paar abgezählte Sachen essen. Zuckerkrankheit oder das Krankheit, dies Krankheit, und die haben alles, die haben Geld, Risk haben sie, aber Risk haben sie nicht. Subhanallah. Ja, also wer ist denn der, dem ihr da gerade den Rücken kehrt, den ihr nicht hören wollt, wir haben schon gehört, wir wollen nichts damit zu tun haben, das ist doch der, der euch versorgt, der euch hilft, wenn ihr in Not seid, und dem kehrt ihr den Rücken. Wo ist euer Verstand geblieben? Deswegen hätten wir gehört oder hätten wir begriffen. Ja, wieso begreift ihr das nicht, dass ihr doch ihn braucht, ihr seid seiner bedürftig und er bedarf eurer nicht. Ja, entumul fuqara ilallah, ihr seid Bedürftige gegenüber Allah. Bettler, fuqara heißt, kann man auch übersetzen als bedürftig, und auch Bettler. Wir brauchen ihn und er braucht uns nicht. Wer wäre sonst der, der euch Risk geben würde in Amsak Rizqa, wenn er seine Versorgung zurückhalten würde? Bel, nein, vielmehr, ladju fi utuwin wa ufur, sie verharren stur in Anmaßung und Auflehnung und in Widerwillen und Abneigung. Und das ist jetzt der Charakter von einem Kafir. Und ein Muslim kann auch diese Charaktereigenschaften annehmen. Stur in Widerwillen und Anmaßung verharren ist eine Eigenschaft, die zur Strafe führen kann. Sturheit in Anmaßung und in Widerwillen, nicht hören wollen, abgeneigt sein, genervt sein, ich rede mit Vokabeln, die wir alle verstehen, genervt sein, etwas nicht mögen, etwas voll hassen, ja, jetzt erzählt die wieder von Jahannam, und jetzt auch die Muslime wollen immer Angst machen, die mit ihrem Tod und so, und die Muslime mit ihren Kleidungsvorschriften, und das ist doch voll extrem, meine Mutter war schon, die hat immer so viel Zadaka gegeben, hat nie gebetet, ist das nichts wert, ja, da kommen alle direkt mit ihren persönlichen Geschichten und wollen, dass auch das anerkannt wird. Es geht nicht darum, den Einzelnen nicht anzuerkennen. Es geht darum, das Kriterium, was Allah gesetzt hat, überlegt nochmal, Ahsanu Amala, dem gerecht zu werden. Diesem Kriterium gerecht zu werden und das Bewusstsein zu entwickeln, dass wir Allah brauchen und er braucht uns nicht. Das sollen diese Ayat uns sagen. Er gibt euch Rizq. Alles Gute kommt von ihm und unsere Ibadah geht woanders hin. Ja, Rububiyya, also seine Herrschaft, sein Rizq, Versorgung, Hilfe, alles kommt von ihm allein zu uns. Und unsere Ibadah, was ist Ibadah alles? Extreme Liebe, extrem jemanden gefallen wollen, Riya machen, all diese Sachen, diese Gefühle schicken wir nicht allein zu Allah, sondern haben sie schön, gleichmäßig auf anderen Mitgöttern von Allah, haben wir sie verteilt. Ja, und das sind Arten von Schirk, von denen Allah uns befreien möge. Das sind alles Arten von Schirk, wie man sagt, kleine Schirk, von denen Allah uns befreien möge. Nein, sie verharren vielmehr stur in Anmaßung und Nufur, in Widerwillen und Abneigung, die wollen nichts davon hören. Im Koran kommt eine Ayah, und wenn ihnen der Koran verlesen wird, die Kuffar sind damit beschrieben, aber wenn ein Muslim das macht, ist er genauso. Wenn ihnen der Koran verlesen wird, dann sagen sie, La tasma'u li hadha al-Quran. Hört nicht auf diesen Koran. Hör nicht darauf, die reden nur. La tasma'u li hadha al-Quran. Hört nicht auf diesen Koran. Walghau fihi, macht lahu darin. Lahu heißt, viel Geschwätz machen. Macht viel Lärm, redet viel, damit keiner diesen Koran hört. Allah bewahre uns. Ja, und dann, was ist dann mit einer Moschee, wo Koran beigebracht wird und parallel alle hin und her zwitschern? Das ist doch genau dasselbe. Unsere Nia ist nicht dieselbe, aber unsere Unachtsamkeit lässt uns dieselben Taten tun. Wir respektieren den Koran, wir lieben den Koran, aber aus Unachtsamkeit machen wir genau dasselbe, was diese Kuffar vor so vielen Jahren und heute noch mit dem Koran gemacht haben. Ja, unsere Taten gleichen sich, auch wenn die Nia anders ist. Und Allah möge uns vergeben, unsere Unachtsamkeit, aber nichtsdestotrotz, die Tat bleibt hässlich. Ja, auch wenn die Nia verschieden ist, die Tat bleibt hässlich. Über die Sahaba hat mir eben eine Schwester mal erzählt, ich habe jetzt keine Quelle dafür, aber eine Schwester sagt mir, Allahu A'lam, dass einige Sahaba pflegten aufzustehen, wenn der Koran reingetragen wurde. Subhanallah. Ja klar, diese Worte von Allah, dann konntest du nicht einfach so sitzen bleiben. Die hat ja sowieso nicht so viele wie wir, 1000 Formen und Drucker und keine Ahnung, in jeder Form und Farbe haben die Korane in jedem Haus liegen. Manchmal sogar so viele, dass man nicht mehr weiß, wohin mit denen. Aber die hatten damals ein paar ausgesuchte Schriftrollen, die säuberlich verteilt waren bei einigen Sahabern und die sehr wertvoll waren. Die sehr wertvoll darauf auch geachtet wurde, dass die bloß nicht verloren gehen, dass da sich nichts Falsches reinschmuggelt. Und manche Sahaba sollen, Allahu A'lam, aufgestanden sein, wenn der Koran, die Schriftrollen vom Koran reingetragen wurden. Ja, und genau im Gegensatz dazu, verharren in Widerwillen, damit nichts zu tun haben wollen und sich anmaßen, dieser Warnung nicht zu bedürfen. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ ist denn jemand, der mit auf seinem Gesicht gestürzt, gebeugt zum Boden auf der Erde umhergeht. Können wir uns gar nicht vorstellen. Entweder das heißt, jemand geht wirklich wörtlich auf seinem Gesicht. Und ein Sahabi fragte den Propheten, ja Rasulullah, wie werden die Menschen, weil Yawm al-Qiyamah wird das passieren, manche Menschen, die ganze Leben so gegangen sind, nicht wirklich so, die sind vielleicht sogar sehr stolz gegangen, aber was die Wahrheit anging, haben sie schnell ihre Blicke gesenkt. Die sind gebeugt, die haben nur das gesehen, was ihr eigenes Interesse war. Darüber hinaus, aufrecht nach der Wahrheit suchen, das war ihnen zu viel. Das ist damit gemeint. Und das weil ihre Tat in Dunya so war, wird Allah Yawm al-Qiyamah das prominent machen, das nach außen bringen, so wie sie hier gebeugt waren, auf der Erde gerichtet, ihre Konzentration war für diese Dunya, dort werden sie auf ihren Gesichtern gehen müssen. Und ein Sahabi fragte, ja Rasulullah, wie werden die Menschen auf ihren Gesichtern gehen? Und der Prophet Sassim antwortete, derjenige, der sie hat auf zwei Füßen gehen lassen, kann sie auf ihren Gesichtern gehen lassen. Subhanallah. Und zwar, ich habe mal einen Bericht gesehen von einer alten Frau in China, war das glaube ich, und die hatte keine Beine. Und da würden wir denken, okay, die kann so viel nicht tun, weil die hat keine Beine. Nee, die hatte keine Hände, Entschuldigung. Die hatte keine Arme und keine Hände. Ja, alles komplett ab. Und wir das Subhanallah, kämmen, Zähne putzen, so viele Dinge, die wir denken, das geht nur mit Händen. Und Subhanallah, weil sie so aufgewachsen war, die kannte das nicht anders, oder sie hat das seit langer Zeit schon so gehabt, hat sie alles mit den Füßen gemacht. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Zähne geputzt mit Füßen. Sich gewaschen mit den Füßen. Also erst die Füße gewaschen, wie wir die Hände waschen. Und dann alles gemacht, gekocht, alles komplett alleine gemacht. Haben die gezeigt in diesem Bericht. Das heißt, nur weil wir denken, etwas ist nicht so funktionsfähig, heißt das nicht, dass es wirklich nicht so sein kann. Wer uns auf zwei Füßen gehen lässt, ist ja auch ein Wunder. Zwei kleine Füße tragen das ganze Gewicht, immer ganze Leben lang. Und sind auch immer stabil. Wir machen nicht uns, wie sagt man, schwanken. Das ist auch eigentlich ein Wunder. Der, der das machen kann, kann er uns nicht auf den Gesichtern versammeln. Allah möge uns bewahren. Das ist auf Akhira bezogen. Aber hier wird auch jemand beschrieben, der in Dunya schon mit seinem Gesicht gebeugt zur Erde, auf der Erde umherwandelt. Und Allah fragt, ist er denn Rechtgeleiteter, der so geht, als der, der aufrecht gerade auf den geraden Weg wandelt? Wenn man aufrecht geht, dann hat man eine klarere Sicht. Wenn man gebeugt geht, dann sieht man nur, was mit sich selbst zu tun hat. Ja, seht ihr den Unterschied? Wenn man gebeugt geht, dann will man nicht hören. Oder man hört automatisch nicht. Ja, wenn man aufrecht geht, dann hörst du, ah, da ruft jemand. Du hast einen klaren Ziel und einen klaren Plan, wohin du gehen möchtest. Wenn du gebeugt gehst, stellt euch mal so eine Schafherde vor. Ja, die wissen nicht, ah, da hinten ist der Stall, wir gehen jetzt da lang. Die laufen einfach mit, wo der Hirte sie hinzieht. Eine Schafherde ist so, jedes Schaf sieht nur vor sich direkt, wo das Gras ist und wo der Hirte seinen Stock zeigt und läuft stur dieser Herde und diesem Hirten, läuft er stur hinterher. Er hat keinen eigenen Plan und keine eigenen Kriterien. Geht, das ist falsch und das ist richtig. Ich würde lieber da lang gehen. Der läuft dorthin, wo die Herde hinläuft. Also was wird uns hier anerzogen? Was sollen wir bitte nicht sein? Ein Muslim ist kein Mitläufer. Ein Muslim sollte kein Mitläufer sein. Auch wenn alle sagen, nee, das ist Hak, dann gucken wir erstmal, ist das denn wirklich auch Hak? Ja, weil heute ist ja auch Hak in aller Munde. Man muss Hak sprechen, aber keiner hat Ahnung, was Hak eigentlich ist. Wenn es darum geht, Hak wirklich zu lernen, dann nee, das ist mir zu lang. Das ist mir zu langweilig, habe ich alles schon gehört. Subhanallah. Ja, Hak ist auch kein billiges Wort, das ist einfach wie durch die Gegend werfen und das nicht eine tiefe Bedeutung hätte. Ja, Hak ist, muss erstmal studiert werden, von allen Seiten erleuchtet werden, damit wir wissen, ah, das ist die ganze Wahrheit. Und nicht einfach als ein Schlagwort benutzen, wie wir gerne diese Demonstrationen. Hak ist Hak, also so billig halt so. Wir leben nur von Schlagwörtern. Ja, das ist diese Mitläufer. Die haben gesagt, Hak, die sehen wir ganz anständig auf, okay, los mit hinterher. Ja, wir sind keine Mitläufer und auch wenn von äußerlich gesehen jemand, der dich zum Mitläufen bringen will, äußerlich gesehen vielleicht sehr rechtschaffen wirkt. Das heißt nicht, dass wir misstrauisch sind Schwestern gegenüber. Wir hoffen immer das Beste und denken auch immer das Beste. Und wir denken von keinem, dass er extra etwas Schlechtes tun würde. Aber Haq, wenn ich schon das Wort gebrauchen will, die Wahrheit, das was Koran und Sunna ist, muss starker Prüfung unterlegen sein. Es wird geprüft, weil es etwas Wertvolles ist. So wie er verfährt ein Goldschmied, wenn ihm Rohgold gegeben wird. Ja, der prüft das erstmal. Moment mal, ist das echtes Gold? Haben die vielleicht was anderes mitgemischt? Andere Metalle? Ja, das wird erhitzt, das wird geprüft. Und dann wird erst, ja okay, das ist so und so viel Karat. Ja, für uns ist Wahrheit noch mehr wertvoll als diese Diamanten und Goldsteine. Wir prüfen sie umso mehr. Problem ist, wenn man nicht kompetent genug ist, das zu prüfen. Dann, was sagt Allah SWT? Fas'alu ahle dhikri in kuntum la ta'alamun. Dann fragt jemanden, der Gefährte, der die Leute des Dhikr sind, die wissen, wenn ihr es nicht wisst. Einfache Lösung. Fragt jemand, der weiß. Und das ist eine große Prüfung, wenn man keinen kennt, der weiß. Allah möge uns allen helfen und uns gute Lehrer versorgen und uns gute wissende Menschen uns umgeben, die wir auch fragen können, wenn wir eine Frage haben. Die wir auch um Erleuchtung bitten können, wenn wir in Dunkelheiten sind. Also ist derjenige, der mit gebeugtem Gesicht oder auf dem Gesicht gestürzt umhergeht, ahda rechtgeleiteter als der, der aufrecht auf dem geraden Weg wandelt. Und das ist eine rhetorische Frage. Natürlich ist der rechtgeleiteter, der aufrecht, sehend, bewusst seinen Weg geht. Bewusst nicht blind hinterherläuft. Nicht blind seinen eigenen Gelüsten hinterher. Nicht mit der Herde geht, egal auch wenn sie den Abgrund runterstürzt. Ja, das nein, ich muss mit meiner Clique bleiben, auch wenn die alle ganz komisches Zeug reden. Islam ist keine Sekte oder so. Manchmal hat man das Gefühl, dass man in so eine, wenn man gewisse Freunde hat, die sehr viel Druck ausüben oder sagen, nee, du musst genau so jetzt Hijab tragen oder genau so nicht. Und sehr viel Druck machen und unnötigen Druck. Manche Sachen sind korrekt, die müssen sein. Aber einen unnötigen Druck auf seine Mitmenschen ausüben, das ist etwas Sektenhaftes. Wir sind keine Sekte, wir sind ein Dien, der weltweit sich verbreitet hat, in allen Kulturen Platz gefunden hat und in allen Ländern sich beheimatet hat, also von Nicht-Araber zu Kaukasus-Leuten, zu Chinesen haben sogar Islam praktiziert. Das alles hat Platz gefunden in diesem weiten Gebäude vom Islam. Wir werden jetzt nicht kommen und ihn so einengen, dass wir selber kaum Luft kriegen. Ja, der Islam ist schön und der Islam ist weit und wir werden ihn nicht mit unserer Unwissenheit so eng machen, dass es eine andere Form von Dunkelheit wird. Das ist eine Anmaßung, dass wir so etwas uns selber anmaßen und anderen das auch noch zumuten. Und böse sind, wenn der andere nicht hört. Subhanallah. Mukibban ala wajihi, auf sein Gesicht gestürzt, ist er Rechtgeleiteter? Natürlich nicht, sondern der, der aufrecht bedeutet bewusst, mit Wissen, Sirata Mustaqim. Er sieht einen Weg und er wandelt darauf. Der hat einen Plan, ich muss da lang gehen. Der andere hat keinen Plan, der geht einfach. Ja, unser Plan ist Akhira. Da muss ich irgendwie hin. Was ist Sirata Mustaqim? Al-Islam. Wie heißt es im Hadith? Dieser Sirata Mustaqim ist Al-Islam. Die Grenzen von diesem geraden Weg sind die Verbote von Allah. Das Tor vorne ist der Koran. Ist das nicht schön? Subhanallah. Das Hadith habe ich jetzt leider nicht mit dabei. Das ist ein längeres Hadith, wo dieses Sirat al-Mustaqim mit einem Gleichnis verglichen wird und wo gesagt wird, dass das ist der Koran und die Grenzen sind die Verbote von Allah. Aber das führt jetzt zu weit. Und sie verharren stur in ihrer Anmaßung. Qul huwa alladhi, sprich, er ist derjenige, der euch hat entstehen lassen und er machte euch das Hören, das Sehen und die Herzen, so wie wenig seid ihr dankbar. Er hat euch das alles gegeben, damit ihr damit, Hören, Sehen, Herzen, ihn erkennt und ihn anbetet. Was ist das für eine Dankbarkeit, dass ihr all das benutzt, aber nicht für ihn? Hier, das kritisiert Allah hier, wie wenig seid ihr dankbar? Allah hat euch so viel gegeben und alles, was ihr bekommen habt, investiert ihr für andere Freunde. Mit Götter von Allah. Shukr ist etwas anerkennen, was Allah gegeben hat, das bezeugen, das ja, ich bin dankbar, Allah hat mir das gegeben, Alhamdulillah, und das so zu benutzen, wie Allah es gegeben hat. Nicht die Augen missbrauchen für etwas, was Allah verboten hat. Zunge nicht missbrauchen für das etwas, was Allah verboten hat. Sondern das alles dafür benutzen, um Allahs Pflichten auf Erden so gut wie möglich gerecht zu werden. Qul huwa alladhi dara'akum fil ardi, sprich, er ist derjenige, der euch auf der Erde hat verbreitet. Dara'akum kommt von Durriya. Durriya sind die Nachkommenschaft. Ja, die verbreiten sich ja auch dann auf Erden. Wenn ein Mann vier Söhne hat, die haben dann wieder weiter Söhne. Und das verbreitet sich auf der ganzen Erde. Daher das Wort Dara'a, erzeugen und auch verbreiten, zahlenmäßig. Er hat euch auf der Erde erzeugt und dann verbreitet. Wir waren nur Adam und Hawa und so viele Menschen sind heute auf der Erde zugegen. Fil ardi wa ilayhi tuhsharun, aber dieses Ausbreiten ist nicht nur ein Ausbreiten um seiner selbst willen. Ausgebreitet und gut, das war's jetzt. Sondern, wohin führt das? Wa ilayhi tuhsharun, und zu ihm werdet ihr wieder versammelt werden. Oder was würdet ihr über einen Bauer sagen, der in einem Jahr sät und nächstes Jahr das Feld so stehen lässt? Nein, kein Bauer, der bei Trost ist und bei Kräften, wird aussehen und nächstes Jahr diese kostbaren Früchte nicht wieder einsammeln. Jetzt wird wieder eingesammelt, man hat ja gesät, um zu sammeln. Genauso hat Allah uns hierhin geschickt, nicht nur um zu schicken und das war's, sondern um uns wieder einzusammeln, wortwörtlich, um uns wieder auferstehen zu lassen und dann uns unser letztendlichen Sein zukommen zu lassen. Und wie reagieren Sie, wenn Sie Kufar oder diejenigen, die nicht einen starken Iman haben, wenn Sie von diesem Tuhsharun, von diesem Hashad, versammelt vor Allah hören? وَيَقُولُونَ, und Sie sagen, مَتَى هَذَا الْوَعَدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, wann ist denn dieses Versprechen, dass wir vor Allah versammelt werden, wenn ihr Wahrhaftige seid? Und diese unverschämte Art zu fragen, zeigt schon, was für ihre Einstellung ist. إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, zu Propheten, wenn ihr wahrhaftig seid. Die größten Gegner von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haben ihn trotzdem, obwohl sie so Gegner waren, ihn nie der Lüge bezichtigt. Weil sie wussten, der ist Sadiq al-Amin, der sagt immer die Wahrheit. Abu Sufyan, als er befragt wurde von diesem römischen König Heraklius, genau, dann sagte er, ich hätte gern gelogen über den Propheten, aber ich konnte nicht, weil hinter mir standen die anderen, ich hätte mich geschehen und ich hätte ihm auch nicht sagen können, dass der Prophet jemals gelogen hätte. Hat er auch nicht. Weil Herakl hat gefragt, hat dieser Mann jemals vorher gelogen? Weil vielleicht lügt er jetzt auch, dass er Prophet ist. Sagte, nee, nie. Kann jemand das über uns sagen, dass wir noch nie gelogen haben? Noch nie im ganzen Leben? Und wir wollen den Dien verbreiten, subhanallah. Ja, woher soll eure Freundin wissen, dass sie diesmal nicht auch lügt? Vorgestern hast du auch gelogen, als du gesagt hast, du bist nicht zu Hause. Dein Sohn hat aber rausgeplappert, dass du zu Hause warst oder so. Ja, oder irgendwas, oder du meintest, du hast nicht mehr das Kleid da, oder nicht mehr dies, oder kannst ihr nicht helfen. Da hast du gelogen, warum sollst du jetzt Wahrheit sagen? Ja, das ist eine große Eigenschaft, wenn wir den Dien verbreiten wollen, die Wahrhaftigkeit. Und das ist ihre Anmaßung, ihre freche Art zu fragen, wenn ihr wahrhaftig seid, wann ist denn dieses Versprechen? Und die Fragestellung zeigt schon, wie unernst sie mit dieser Sache umgehen. Weil wenn man den Fakt, dass es Akhira gibt und Yom al-Akhir gibt, den letzten Tag, und dass wir alle versammelt werden, wenn wir das auch nur annähernd glauben, dann fragen wir nicht nach dem Wann, sondern was kann ich dafür tun? Wie der Prophet Sassim, jemand kam zu ihm, ja Rasulallah, wann ist die Stunde? Und der Prophet Sassim antwortete, was hast du dafür vorbereitet? Ja, Subhanallah, ist doch egal wann, aber was hast du dafür vorbereitet? Das ist doch viel wichtiger. Wenn es das gibt, dann ist doch viel wichtiger, wie du da erscheinst, als dass es dann irgendwann erscheinen wird. Und der Prophet Sassim sagte auch, wenn der Mensch stirbt, so ist seine Stunde schon eingetreten. Jetzt ist er vorbei, Prüfungszeit ist abgelaufen. Allah SWT sagt, وَيَقُولُونَ قُلْ Sprich, إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ Das Wissen darüber, nämlich über die Stunde, ist nur bei Allah. Das heißt, der Prophet Sassim hat auch nicht Ilmul Ghaib, er war ein Mensch wie wir und hat nur über das erfahren, was Allah ihm durch Wahi hat zukommen lassen. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرُ مُبِينٌ Und gewiss, ich bin nur ein deutlicher Warner. Ja, genau wie jeder Da'i auch. Ein Da'i hat nicht die Aufgabe, den Menschen die neuesten Beweise zu bringen oder sie auf jeden Fall zu überzeugen. Die Aufgabe ist pures Warnen. Wenn jemand nicht glauben möchte, dann ist das seine Sache. Wir müssen nicht jemanden mit der Brechstange dazu bringen, uns auf jeden Fall zu glauben, sondern wir sind nur ein deutlicher Warner, wenn wir denn dazu befähigt sind. فَلَمَّ رَأَوْهُ Und dann, wenn sie es sehen, nämlich, dass die Stunde nahe kommt, زُلْفَةً nahe, سِيَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا Dann werden die Gesichter derer, die den Glauben verweigert haben, die davor noch so frech und anmaßend gefragt haben, wann ist denn diese Stunde, was wird passieren? Ihre Gesichter werden schwarz und betrübt werden. Das kennt ihr vielleicht auch bei Menschen, die ein großes Trauma erlitten haben oder eine große Trauer erlitten haben. Dann sagt man auch bei uns, sagt man zum Beispiel, der ist in einem Tag alt geworden. Ja, es war so ein Schock, der hat wirklich dann Falten, graue Haare von einer Nacht, von einem Tag auf den anderen. Warum? Das hat ihn so mitgenommen, psychisch und emotional, dass es zeigt sich körperlich. Und bei diesen wird es genauso werden, über manche heißt es, die werden komplett schwarz sein, ihre Gesichter werden schwarz werden. Und jetzt nicht hautfarbemäßig, sondern wirklich schwarz wie Teer, wie Schmutz. Ja, weil dieser ganze Schmutz, den sie im Herzen getragen haben, der kommt dann auf ihre Gesichter. Vor Schock und vor Panik, dass, oh mein Gott, das war ja doch wahr, was wir immer geleugnet haben. Und jetzt ist es zu spät. Wie in Surah Al-Imran auch heißt, der Tag, an dem einige Gesichter weiß sein werden, strahlen, und einige Gesichter werden schwarz sein. Ja, warum? Weil dann kommt ja alles raus, was das Herz, an dem Tag, wo das rauskommt, wo das erworben wird, was in den Herzen getragen wurde. Und stell dich mal vor, wir müssten heute Abend alle nach Hause gehen und wir hätten alle so eine Tüte mit dem, was in unserem Herzen ist. Dummes Beispiel, aber ich glaube, jeder würde versuchen, diese Tüte zu verstecken. Keiner würde sagen, ich habe eine Tüte mit dem, was in meinem Herz war. Guck mal alle. Alle würden sich schämen. Alle, wir alle. Wir würden uns alle schämen, dass das war in meinem Herzen drin. Allah, bitte vergib mir. Hier, wenn wir das raus... Und Yawm al-Qiyamah wird es so sein, dass das rauskommen wird, was wir hier verborgen gehalten haben. Allah SWT sagt im Sahih Hadith, wahrlich Allah schaut nicht, der Prophet SAW sagt, wahrlich Allah schaut nicht auf eure Gesichter, auf eure äußerlichen Gestalten und nicht auf eure Besitztümer, sondern er schaut auf eure Herzen und auf eure Taten, soweit ich weiß. Also Herzen. Ja, darauf schaut Allah. Den interessiert gar nicht. Wie viel Zeit verschwenden wir damit, uns schön zu machen? Und das heißt nicht, dass wir ungepflegt und schlampig aussehen sollen. Wir sollen uns ja pflegen und anständig aussehen. Der Prophet war immer gepflegt, hat immer gut gerochen, nie schlecht aufgefallen. Das ist eine Sunna des Propheten. Aber wenn wir so viel Zeit, wie wir verwenden, für die Schönheit des Äußeren, ein Zehntel davon verwenden würden für die Schönheit des Inneren, dann würde es uns allen viel besser gehen. Ein Zehntel davon, Hälfte davon wäre super. Für die Schönheit, das ist er. Was hat der Prophet uns gelehrt? Für, wenn man in den Spiegel guckt. Oh Allah, du hast mich so schön gemacht. Alhamdulillah, nicht diese Dua. Ja, sondern was sagt er? Oh Allah, so wie du mein Äußeres schön gemacht hast, so mache mein Charakter schön. Subhanallah, direkt abgelenkt, guck mal nach innen ab. Du guckst in den Spiegel, guck auf dein Inneres an. Subhanallah, das ist die Sonne des Propheten, nicht nur oberflächlich, genau wie dieser Mukibban ala Wajihi, nicht nur oberflächlich stur denken, was wir an der Oberfläche erkennen können, sondern Sawiyyan ala Siratul Mustaqim, aufrecht, auch mal tiefer gehen und nicht nur an der Oberfläche kratzen, das ist der Gläubige. Wenn sie es dann nahe sehen, werden die Gesichter betrübt werden von denen, die den Glauben verweigert haben. Und es wird gesagt, dies ist das, was ihr herbeigerufen habt. Hier habt ihr das. Subhanallah. Wie kann ein ernsthafter Mensch, der Wahrheit ernst nimmt, die Strafe herbeirufen? Das zeigt schon, wie stolz er ist. Dass er glaubt, er denkt, er kann auch Witze darüber machen. Verleugnen ist ja etwas anderes, aber noch Späße darüber machen, ist noch eine Mehrstufe von Auflehnung und Anmaßung. Das ja, komm doch mit der Strafe. Ja, ich glaube, ich bin sicher. Wird sowieso nichts passieren. Und das wird ihnen gesagt werden, das ist, was ihr herbeigerufen habt. Wenn sie es nahe sehen, dann قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ Sprich, was denkt ihr? أَرَأَيْتُمْ heißt wörtlich, habt ihr gesehen. Aber damit ist im Arabischen gemeint, denkt ihr nicht nach? Ja, weil wenn man etwas sieht, soll man darüber nachdenken. Deswegen, habt ihr gesehen? Nämlich, denkt ihr nicht nach? Wenn Allah mich vernichten würde und mit mir alle anderen Gläubigen. Weil das haben die Kuffar ja gewünscht, dass sie warten, dass dem Propheten s.a.w. etwas passiert. Im Koran heißt es ungefähr. Und heute auch, wenn jemand viel von Gutem redet und die Menschen aufwecken möchte, dann die Leute würden ihm am liebsten den Mund zuhalten. Das sei still endlich. Aber der Prophet s.a.w. sagt mal, wie weise. Das spricht, Denk doch darüber nach, wenn Allah, sagen wir mal, Allah würde mich und die, die mit mir sind, nämlich alle anderen Gläubigen, uns meinetwegen auch, alle vernichten. Sagen wir mal, alle Gläubigen wären vernichtet. Wann? Ma'iyya al-Rahimana, oder er wäre sich unserer Erbarm, er würde sich unserer erbarmen. فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Wer würde dann die Glaubensverweigerer vor ihrer Strafe, die schmerzhaft ist, noch retten? Also es geht ja nicht darum, dass der Da'i weggeht, die Botschaft bleibt ja bestehen. Die, über den er redet, Allah und Akhira, bleibt ja trotzdem bestehen. Da kannst du den Da'i zehnmal den Mund zuhalten. Du kannst zehnmal sagen, Schwester, sag mir das nicht mehr, das macht mich konfus und ich will das nicht mehr hören. Aber der Fakt, dass es so ist, bleibt ja trotzdem bestehen. Ja, also darum soll man sich nicht wünschen, dass der, der die Wahrheit sagt, verschwindet, sondern man soll sich wünschen, dass man fähig ist, die Wahrheit aufzunehmen und auch umzusetzen. Hul, was ist dann schließlich das Statement des Gläubigen? Sprich, Huwa Rahmanu, er, also Allah SWT, ist der Allbarmherzige, wir glauben an ihn und wir vertrauen auf ihn. Ihr wünscht uns den Tod, ihr wollt, dass wir verschwinden, wir vertrauen auf Allah. Unsere Kraft, unsere Quelle, das Seil, an dem wir festhalten, ist Allah. Er ist, der uns Riss gibt, er hat die Himmel erschaffen, er hat die Himmel mit Sternen geschmückt, er hat alles perfekt gemacht. Wir werden auch perfekt sein, wenn wir seinem Gebot folgen. Wir vertrauen auf ihn. Ihr befeindet uns, ihr wollt den Koran nicht hören, ihr wollt nicht zuhören, kein Problem, wir vertrauen auf Allah. Ja, das ist ja ein bisschen defensiv. Das ist ja nicht so, nein, ihr werdet noch erleben. Das ist ja defensiv, man sagt einfach, guck mal, ich denke so, ich vertraue auf Allah, ich glaube an Allah, daran hat sich nichts geändert. Mein Herr ist Allah, wie es in Surah Hamim As-Sajda, Surah Fussilat, heißt es, dass diejenigen, die sagen, Rabbun Allah, mein Herr ist Allah, unser Herr ist Allah, thumma istaqamu, und dann sind sie standhaft. Was wird mit ihnen sein? Tatanazzalu alayhimul malaika, die Malaika werden auf sie herabkommen. Wann? Zur Stunde ihres Todes, wenn sie auferweckt werden und in ihrem Grab. Und was werden diese Malaika sagen? Alla takhafu wa la tahzanu, habt keine Furcht und habt keine Angst. Subhanallah. Die werden uns trösten. Wenn wir hier in Dunya auf Allah vertrauen und an ihn glauben und aufrichtig und standhaft bleiben, keinen Schirk machen, unsere Pflichten tun, egal wie viele Feindschaften kommen, wie viele Verwirrungen, Ablenkungen, der eine ruft dahin, der andere ruft, nein, wir bleiben standhaft auf unserem geraden Weg, fest verwurzelt auf den Weg, den Allah uns vorgeschrieben hat, dann wird Allah uns als Trostspender und Beistand und gute Gesellschaft im Grab, wird uns wen schicken? Die Engel, die Malaika. Die werden unser Trost aufnehmen. Keine Angst, keine Furcht über das, was du gelassen hast und keine Angst für das, was noch kommen wird. Subhanallah. Nuzul min Rahim, min Ghafur Rahim, das ist eine Gastfreundschaft, geht es weiter dann am Ende der Eier, das ist eine Gastfreundschaft dann in Jannah von dem, der allvergebend und allbarmherzig ist. Gastfreundschaft. Allah wird dich wie ein Gast aufnehmen in Jannah, wenn du sagst, Rabbunallah thumma istaqim. Wie der Prophet Sassim auch einem Sahabi sagte, Ya Rasulallah, rate mir. Und er sagte, sag, mein Herr ist Allah und dann sei standhaft. Subhanallah. Weil nur sagen ist einfach. Aber dann standhaft bleiben, sich bemühen, den Dien, um den Dien sich zu bemühen, zu lernen, weiterzugeben, das ist das, woran es bei uns dann ein wenig hapert. Auf ihn vertrauen wir. Und bald werdet ihr wissen, guck mal, man wird angegriffen. Da sagt gerade jemand, sag doch, wann die Stunde ist, wenn du so wahrhaftig bist. Der greift dich an, der will dich provozieren. Er sagt, das stimmt doch alles gar nicht. Und sowieso diese Stunde, das ist alles Ammenmärchen. Manche Schwestern werden ausgelacht in der Schule, wenn sie von Tag der Auferstehung reden oder von welchen Dingen auch immer. Du wirst gerade provoziert und angegriffen. Und was sagst du? Ich glaube daran, auf ihn vertraue ich und ihr werdet bald wissen, wer in einem offenkundigen Irrtum ist. Das wird sich bald rausstellen. Kommt schneller, als ihr denkt. Punkt. Ja, also nicht dich provozieren lassen, sondern was ist dann von uns verlangt? Wir selber bleiben standhaft auf dem, was wir glauben. Ohne dass wir versuchen, nach außen uns provozieren zu lassen oder sich uns von jeder Ablenkung mitreißen zu lassen. Thumma istaqim, diese Istiqama, diese Standhaftigkeit darf man nicht verwechseln mit stur sein und nicht flexibel sein. Das ist nicht damit gemeint. Ja, wir sind sehr flexibel. Wenn wir sehen, hier nützt eher diese Dauer, benutzen wir diese Dauer. Wenn diese Dauer eher woanders anders nützt, dann benutzen wir einen anderen Weg. Wir sind sehr flexibel innerhalb dieser Grenzen von Allah. Istiqama, Standhaftigkeit, ist eher etwas, was sich innen bewegt. Unsere Istiqama ist immer nach außen. Nee, ich lasse mir von der Schwester nicht sagen, dass ich nicht in der ersten Reihe beten soll oder ich lasse mir nicht sagen, wo ich lerne. Unsere Istiqama ist immer ein hartes, stures nach außen tragen unserer Unnachgiebigkeit. Das ist nicht mit Istiqama gemeint. Istiqama ist gemeint innerliche Demut und Standhaftigkeit auf der Religion. Nach außen tragen wir Demut und Milde. Nach außen tragen wir Demut und Milde. Der Prophet Sassim wird im Koran beschrieben, es war die Barmherzigkeit von Allah in Surah Al-Imran, linta lahum, dass du mild zu ihnen warst. Und wärest du rau und harten Herzens gewesen, dann wären sie alle von dir weggelaufen. Das heißt, wenn du ein Da'i sein willst, so wie der Prophet Sassanem einmal war, dann musst du einen milden Charakter haben, die Fehler anderer auch ertragen, ansonsten laufen alle weg von dir. so wie wir es mashallah heute schaffen, dass obwohl alle Beweise für den Koran sprechen, dass wir trotzdem noch schaffen, dass Leute von dem Islam wegrennen, weil sie uns sehen. Wir sagen, nee, so viel wie die streiten wollen wir nicht. So viel Uneinigkeit, wie wir bei denen gesehen haben, wollen wir nicht. Das macht mich nervös. Ja, und das haben wir die Verantwortung dazu zu tragen, weil wir nicht den Charakter des Propheten sallallahu alaihi wasallam befolgen. Ul ara'aytum, sprich, habt ihr nicht gesehen, denkt ihr nicht nach, in asbaha ma'ukum rauran, wenn euer Wasser versickern würde. Also das Wasser schöpfen wir aus Quellen. Ja, die Quellen werden ja gespeist aus inneren Vorkommen unter der Erde. Okay? Wenn dieses Wasser so tief versickern würde, dass keine Maschine mehr, weil der Druck zu groß ist oder weil die Forschung noch nicht so weit ist, keine Maschine, keine menschliche Hand mehr fähig wäre, zu diesem Wasser vorzudringen, dann woher würden wir Wasser nehmen? Die Forschung hat bis heute keine Antwort. Manche sagen sogar, Historiker vor allem, dass der nächste große Krieg wird ein Wasserkrieg sein. Weil die Wasservorkommen so dramatisch weniger werden, dass der nächste große Weltkrieg, sagen manche, Allah alem, aber es ist eine Wahrheit daran, der nächste große Krieg wird um die letzten Wasservorkommnisse auf dieser Welt sein. Weil es dramatisch weniger wird. Subhanallah. Aber wir vertrauen auf Allahs Versorgung. Das ist auch eine Versorgung von Allah. Allah kann sie mehren und Allah kann sie weniger machen. Aber nichtsdestotrotz ist darin eine Warnung, dass seid euch bewusst, ihr braucht Allah und er braucht euch nicht. Ihr braucht ihn in jedem Tag, den ihr auf dieser Erde verlebt, und Akhira werdet ihn noch mehr brauchen. Wer würde euch fließendes, hervorquellendes Wasser bringen? Und das ist seine Rahma, dass es gerade so tief ist, dass es für uns noch nutzbar ist. Gut, diese Sura zeigt uns dann also im Ganzen, natürlich gewisse Botschaften, die wir jetzt alle auch näher eingegangen sind, aber im Großen und Ganzen, wie sehr wir Allah bedürfen. Und einerseits wurde uns die Perfektion und Größe von Allah und seiner Allmacht gezeigt und andererseits unsere Kleinheit und unsere Schwäche und unsere Bedürftigkeit gegenüber Allah. Und die Schlussfolgerung ist, jemand, der bedürftig ist, braucht den, der unbedürftig ist. Ganz klare Botschaft. Muss man kein Studium dafür gehabt haben, um das zu verstehen. Ihr braucht, er braucht nicht. Ihr empfangt und er gibt. Dann wer ist Diener und wer ist Herr? Ganz klare 1x1. Das kann jeder verstehen, dass wir bedürfen Allah und deswegen wurde uns geboten, die Surat al-Mulk so oft wie möglich zu lesen. In einem Hadith heißt es auch, dass wer abends Surat al-Mulk liest, da muss ich aber nochmal nachgucken, ob es sahih ist, der ist vor der Strafe des Grabes bewahrt. Wallahu alam, aber oft und mit Verstehen lesen und versuchen das umzusetzen, was wir da gelesen haben, und zwar den Eigenschaften derer befreien, die in die Hölle eingeführt werden, und uns die Eigenschaften derer, die Allah mit Rahma und mit Vergebung belohnt, diese Eigenschaften aneignen. Das nehmen wir uns alle vor. Gelernt, nochmal, wird jetzt bitte das, was wir jetzt als letztes übersetzt haben, bis zum nächsten Mal gelernt. Ich hoffe, das Beste, dass ihr alle inshallah nächstes Mal auch kommt. Ich weiß noch nicht wann, ihr zahlt euch alle in die E-Mail-Verteilerliste ein. Und das wird dann nächstes Mal inshallah abgefragt. Aber ihr seid selber euer bester Abfrager. Ja, wenn ihr Koran hört, dann wisst ihr direkt, ah, diese Vokabel kann ich, diese kann ich noch nicht. Surat al-Mulk oft hören, damit man sich selbst prüfen kann, was davon schon gelernt wurde und was nicht. Ja, dann lesen wir bitte noch 2 Ayat, weil ich möchte unbedingt bitte, dass wir mit Rezitation abschließen, inshallah. Dann haben wir sehen, du lieben Surat al-Mulk, Vers 6. Wir lesen nur Vers 6 und 7. Ja, und dann mache ich Abschluss. Du, inshallah, ist nicht mehr viel. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها Wieso habe ich Ida so lang gelesen? Nur, ich sage das jetzt nebenbei, das müsst ihr euch auf keinen Fall merken, nur das oft hören wird auch uns helfen, die Regeln auswendig zu lernen. Ida endet mit einem Alif. Wenn nach einem Alif ein anderes Hamza kommt, dann wird dieses Alif im Normalfall, es gibt immer Ausnahmen, in die Länge gezogen. 4 oder 5 Harakat. 4 oder 5, also wie 2 Alif und noch ein halber, oder wie 2 Alif. Als ob da 3 Alif stehen würden. Ida. Okay? إِذَا أُلْقُوا فِيهَا Nicht أُلْقُوا فِيهَا, nicht أُلْقُوا zu kurz ziehen, da ist ein Wow und ein Alif danach. Das muss ein Alif in die Länge gezogen werden. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وهي تفور Hat jemand zu Surat al-Mulk noch eine intelligente Kommentar, nicht so intelligente Kommentar oder eine Frage? Zu Surat al-Mulk, bitte beim Thema bleiben, andere Themen werden wir jetzt nicht mehr berücksichtigen können. Weil sonst würde ich gerne noch drei Ayat lesen, inshallah, und dann zum Schluss kommen. Ja.
Nur ganz kurz, wir haben das mal besprochen mit einer anderen Schwester, die jetzt hier kommt irgendwie auch Hasafa, das arabische Wort,
ja.
Das deutet darauf hin, dass es sich versteckt oder untergeht unter eine andere Platte. Das ist
Subhanallah.
Subhanallah.
Eins unter dem anderen. Subhanallah. Ja, die ganze Welt besteht ja aus verschiedenen Erdplatten, die ja, wenn sie kollidieren, kommt es auf einmal zu einem Erdbeben. Und manchmal kollidieren sie so stark, dass eine unter die andere rutscht. Ja? Und dann entsteht manchmal ein Loch und manchmal kann mal was reinfallen oder die Erde geht ganz auf. Und das ist perfekt in diesem Wort, Subhanallah. Und wer wusste das damals zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam? In diesem einen Wort ist das, diese ganze Forschung schon ausgedrückt. Genauso diese andere Wort, Manakibia, wandert auf den Schultern der Erde. Manakib sind abgeknickt. Und damals dachte man, die Erde ist ein weites, ausgestrecktes Umgeben von Wasser. Die Christen haben das bis 15. Jahrhundert. Und Manakib deutet aber, nee, da ist was gebeugt, was gekrümmtes. Die Erde ist nicht glatt ausgestreckt. Subhanallah. Ja, um diesen Aspekt auch abzudecken. Allahu Akbar. So von beiden Seiten. Subhanallah. Subhanallah. Hat jemand noch etwas zu sagen zu Surat al-Mulk? Ja. Vor der Strafe im Grab bewahrt. Ja. Das ist ein Sahih Hadith, habe ich am Anfang erwähnt, dass inna Surat al-Mulk mani'atun min azab al-qabr. Sahih Hadith, Sheikh Al-Albani hat das Sahih gemacht. Aber das wörtlicher weiß ich nicht, ich habe es mitgeschrieben, kann ich dir gleich nochmal zeigen, inshallah. Das ist ein Sahih Hadith, nur da heißt es nur, Surat al-Mulk hindert den Azab al-Qabr. Eine andere Surah sagt, die Gefährten von Surat al-Mulk, bitte bei diesen Endfragen immer noch zuhören. Weil es mag sein, dass irgendwas geklärt wird, was sie falsch verstanden hat und wir haben noch nicht Abschlussdua gemacht. Und eine andere Überlieferung, dass wahrlich Surat al-Mulk, 30 Ayah gibt es im Koran, die Shifa machen für ihren Gefährten, bis das ihm vergeben wird. Und andere dabei, bis dass er ins Paradies eingelassen wird. Also so oder so, du machst nicht falsch, wenn du Surat al-Mulk viel liest, inshallah. Ja,
genau, was ich frage, und zwar, gibt es dabei, dass man die Surat al-Mulk auswendig kann?
Oder ja.
Es geht darum, dass man sie jeden Abend also liest?
Gut, da werden die Gelehrten immer Ikhtilaf haben. Auswendig ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Nur die Sahaba haben nie auswendig gelernt, ohne es zu verstehen. Jetzt aber zu sagen, dass wenn jemand noch nicht versteht, dass er auch nicht auswendig lernen soll, das wäre auch zu weit gesagt. Ja, das heißt, wir versuchen schon alle Aspekte abzudecken, was genau gelehrt haben, da verschiedene Meinungen, was das jetzt genau heißt, wie bei diesen 99 Namen von Allah auch. Ist es jetzt auswendig lernen, ist es verstehen, ist es anwenden? Ich denke, wenn wir alles versuchen abzudenken, dann machen wir nichts falsch, inshallah. Ja, und Surat al-Mulk ist nicht schwer auswendig zu lernen, die das auch jeden Tag lesen, die haben das irgendwann so drin, weil die es jeden Tag lesen, das geht ganz schnell, inshallah. Ja? Noch eine Sache zu Surat al-Mulk oder auch zu der Art und Weise, wie wir heute gelernt haben. Außer bitte, dass es zu viel und zu heiß war. Alles andere könnt ihr sagen. Das wissen wir ja schon. Ja? Hat es euch genützt oder war das nützlich für euch, dieses Auswendiglernen der Übersetzung?
Unbedingt,
finde ich auch. Ja, das, also auch wenn ihr das vielleicht den Nutzen noch nicht davon erkennt, mit der Zeit werdet ihr sehen, ihr hört auf einmal Koran und ihr habt ganz vergessen, dass es Arabisch war. Ja, weil ihr versteht alles und am Ende merkt ihr, oh, Subhanallah, das war ohne Übersetzung. Ja, und das wollen wir erreichen, dass zwischen uns und Koran kein Übersetzer mehr nötig ist, weil jede Entfernung zum Koran ist für uns eine Qual. Ja, wir wollen so nah wie möglich an den Koran ran, weil wa atasimu bihablillahi jami'an. Noch was?
Ist das vorteilhaft, zum Beispiel bei der nächsten Sura sich schon mal drauf vorzubereiten, jetzt auch übersetzungsmäßig?
Es ist vorteilhaft, kann aber auch konfus machen, also kann auch verwirren, weil manchmal ist so, ihr habt eine bestimmte Übersetzung und ich nehme ein anderes Wort. Ja, aber ich habe niemand anderes Wort und die sind beide nicht falsch, aber wir verlangen dann natürlich hier von euch eine andere Übersetzung. Und ich denke auch, die meisten sind vielleicht nicht fähig, das so auseinander zu klamüsern. Aber die Übersetzung an sich viel zu lesen, das ist sowieso immer vorteilhaft. Auf jeden Fall. Also die nächste Sura, die wir dann machen wollen, inshallah, obwohl die Organisatoren wissen noch nichts von ihrem Glück, aber ich hatte das so vor, inshallah, wenn Allah mir Hilfe damit gibt, dass wir die nächste Sura, dann die nächste in diesem Juz, nach Surat al-Mulk, ist Surat al-Qalam. Die ist auch ein bisschen kürzer, inshallah, das werden wir da schneller schaffen. Jetzt sind wir auch ein bisschen drin mit der Befragung und so weiter, aber genau nach demselben Schema, wie wir heute verfahren sind, weil ich denke, das ist eines der nützlichsten Art und Weisen, mit Koran umzugehen. Ich habe selber davon profitiert, deswegen will ich das auch bei anderen weitergeben, ja.
Ich würde noch Fragen, die Kopien, die wir bekommen. Mhm. Das wäre halt noch super, wenn man eigentlich noch vielleicht noch darunter oder so halt die arabische Umlaufschrift mitschreiben würde, weil für die Schwestern, die
ja, kein Arabisch können, ist das,
glaube ich, eine große Vereinfachung, weil für mich ist es dann schon schwer, ja, ist, das Wort auszusprechen.
Ja. Also das ist dann... okay, auf jeden Fall, wenn eine Schwester das gut kann, wie die Schwester gerade gesagt hat, wäre ich sehr dankbar für jede Hilfe, was das angeht. Ich kopiere auch gern, nur dass jemand mir das dann per E-Mail...
Du die Datei dann verschickst, genau,
oder genau, einfach nur ein... Kein Problem, bin ich gerne bereit, auf jeden Fall, habe ich heute auch schon gedacht, dass vielleicht wäre für manche Schwestern einfacher. Aber ich finde auch, andererseits, Arabisch lesen zu lernen, ist nicht so schwer. Es erfordert einige Wochen Mühe, man muss sich eine kompetente Schwester schnappen, die das einem ein bisschen beibringt. Sobald das Alphabet steht, ist es eigentlich nicht mehr ein so weiter Weg, es geht eigentlich nur viel um die Übung.
Ja, das geht halt
daran
um
hapert
die
es.
Aussprache bei manchen.
Um die Aussprache auch, aber ich denke, diese Umlautschrift macht das auf jeden Fall, das ist okay, nur mein Rat ist, diese Umlautschrift ist dann wieder ein Umweg. Dann hält man sich mit dieser Umlautschrift auf, anstatt diese Zeit zu nutzen, das Arabische einzuüben. Ja. Denke ich. Aber wenn jemand das will, auf jeden Fall. Manche Schwestern können gar nicht Arabisch lesen, ist auf jeden Fall nützlich. Inshallah, klar, können wir machen, aber ich kann das leider nicht. Kann jemand anders machen, inshallah. Noch etwas. Die Suratul Mulk. Inshallah sind alle Sachen, bestimmt viele Sachen wurden falsch verstanden. Ich habe sie nicht klar genug rübergebracht. Es möge uns vergeben sein, inshallah. Versucht auf das zu achten, was das Wenige, was davon richtig war, inshallah. Und das auch weiter zu verwerten und weiterzugeben. Ja, Ebru, wollte was sagen?
Kann es sein, dass wir die Ayat, die 23, hast du die bewusst weggelassen oder dieses Gehör auch nicht schon
haben? Nee, Allah hat euch all das gegeben und wie wenig seid ihr dankbar dafür? Habe ich, glaube ich, gemacht.
Ich habe in einem anderen Tafsir, habe ich mal, das damit vielleicht, also gerade mit Gehör und mit Augen und mit Herzen verstehen. Also dieses, ne, sonst kann man es also
ja.
Das Verständnis, ohne etwas zu sehen oder ohne zu hören oder ohne mit Herzen, ist fast nicht möglich. Also das
Die Schwester hat gerade die Ayah 23 noch erwähnt, wo über, dass Allah uns Gehör, Augen und Herzen gegeben hat und dass es die drei Sinne sind, die dazu helfen, etwas zu verstehen. Ja? Und wenn man diese drei Sinne nicht gebraucht, dann kann man nicht etwas verstehen. Nur Allah meint natürlich nicht nur die körperlichen Sehfähigkeiten, Hörfähigkeiten und herz-emotionalen Fähigkeiten, sondern damit sind vor allem auch die spirituellen Fähigkeiten gemeint. Es mag nämlich zum Beispiel sein, es gab blinde Sahabi, die haben den Propheten Sassam nicht gesehen, aber haben trotzdem an ihn geglaubt. Es gab eine Frau, wie hieß die jetzt nochmal, im 19. Jahrhundert, eine Amerikanerin, Kafir, aber wir können von ihr lernen, sowohl in dieser Hinsicht, die hieß, weiß ich nicht mehr, egal, aber sie war blind, taub und stumm. Mit 2 Jahren ist sie, hat sie eine Krankheit bekommen, Fieber, starkes Fieber, und sie war blind, taub und stumm. Und sie hat irgendwie durch eine besondere Technik trotzdem gelernt, sich zu auszudrücken und zu verstehen und hat Bücher geschrieben später. Subhanallah. Helen Keller, genau. Helen Keller, gibt mal im Internet. Ein total interessantes, Subhanallah, was Menschen, Allah manchen Menschen für eine Motivation gibt, dass obwohl alle Wege zu sind, sie sagen, nee, ich mach trotzdem. Und bei uns sind alle Wege auf und wir wollen trotzdem nicht hören. Ja, Subhanallah, es geht um das spirituelle Zuhören, dass manche sind sogar vielleicht taub, aber sie hören trotzdem die Wahrheit. Manche sind vielleicht herzkrank, haben einen Schrittmacher im Herzen, aber sie haben trotzdem Liebe für Allah darin. Ja, und manche haben ein gesundes Herz, sind Marathonläufer und was weiß ich, aber sie haben keine, sie haben trotzdem ein totes Herz, was Allah angeht. Ja, das ist damit gemeint, ja.
Kannst du uns oder den Mulk die Sunna des Propheten vorstellen? Also, ich glaube, Juma hat er das immer gelesen.
Das weiß ich jetzt leider nicht. Ich weiß, das hätte man nachgucken sollen. Weißt du das auswendig?
Na, ich weiß nur, dass Juma, also zum Fajr-Gebet war, dass er das Sajda Mulk immer rezitiert.
Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Guck das bitte alle zu Hause nochmal nach. Wenn jemand so ein Buch hat, wo die Sunna des Propheten, was das angeht, aufgezeichnet ist, wann der Prophet Surat al-Mulk vor allem gelesen hat.
Abends
und Wieso, das haben wir jetzt schon abgedeckt. Aber sie meint jetzt in bestimmten Gebeten, da bin ich jetzt überfragt. Hamim Sajda wusste ich auch, aber die anderen weiß ich nicht mehr. Okay?
Zum Gebet?
Im Gebet.
Oder vor dem Schlaf.
Nein, das ist ja auch gleich. Du meinst jetzt das Abends lesen? Meinst du jetzt das Abends lesen? Ja, Hauptsache Abendszeit. Im Gebet ist sogar vielleicht noch doppelt Belohnung. Oder außerhalb des Gebetes ist beides abgedeckt damit. Im Hisn al-Muslim steht vor dem Schlafen gehen. Sie hat jetzt nur gefragt, was heißt vor dem Schlafen gehen? Außerhalb des Gebets oder innerhalb des Gebets? Und ich sage, innerhalb, außerhalb, Hauptsache vor dem Schlafen gehen.
Okay.
Abendszeit. Ja? Wallahu alim, Allah möge uns verzeihen, wenn wir irgendwas verbreiten, was nicht nach der Sunna des Propheten drin ist. Aber jeder soll nochmal nachforschen zu Hause und nochmal verifizieren. Das ist ja kein Problem. Ja.
Ich habe einen Fall, und jetzt bei den Lehrzivilien, den Islamsunterricht,
ja,
die nicht immer alles mitteilen.
Ne? Ja.
Und heute war auch vielleicht möglich, das nächste Mal, dass man so eine Art Handout
hat, ja,
wo man nur so
diese Hadithe und so.
Hadithe,
ja,
und sowas, also die müssen ja nicht ausgeschrieben sein, sondern einfach,
ja,
wo man die findet.
Ja, sehr gut. Ja, das haben wir auch damals in der Schule auch gehabt und ich... Wäre schön, wenn ihr das auch habt. Nur diesmal hatte ich wirklich nicht viel Zeit. Ich hätte auch wirklich dran denken können. Sehr gute Ideen. Inshallah versuche ich, das für nächstes Mal hinzubekommen. Ist ja auch nicht viel, dass jeder dann bei den Hadithen nicht so eine Panik hat, oh Gott, was war jetzt gesagt, sondern einfach euch gegeben wird. Dann ist das für alle klar. Inshallah. Sehr gute Kommentar. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Verzeiht mir, wenn irgendein Fehler oder irgendetwas Strenges oder Unangemessenes gesagt wurde oder getan wurde. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Schwestern, die organisiert haben. Allah möge sie wirklich belohnen. Ich glaube, die sind schon seit 8 Uhr oder so hier an einem freien Tag und haben wirklich geschwitzt und gearbeitet, müssen jetzt noch aufräumen. Und bitte jeder, der hier war, Dua machen für die, die das ermöglicht haben. Und die nicht im Vordergrund saßen und nicht gelobt wurden, sondern hinten still gearbeitet haben. Die verdienen besondere Dua von jedem von uns. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ach, wie süß! Bitte nicht, dass wir so peinlich warten auf
dich. Subhanallah.
Inshallah. Allah möge uns wieder inshallah zusammenkommen lassen und uns in Jannah so zusammenführen, wie wir in Dunya zusammengesessen haben. Amin. Und Allah möge von uns annehmen und unsere Fehler übersehen und uns in Liebe vereinigen, inshallah. Barakallahu fiik. Danke, dass ihr gekommen seid. Subhanallah. Wirklich, barakallahu fiik.